Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Jesus liebt mich. Das ist nicht nur eine Tatsache, sondern auch der Titel eines Films, der im Dezember 2012 in die Kinos kam. Vielleicht kann ich mal die erste Folie haben. Jesus liebt mich hieß der Film. Ich weiß nicht, wer von euch hat den gesehen? Einer, zwei, immerhin. Okay, dann muss ich den Inhalt vielleicht nochmal erzählen, für alle anderen, die den nicht gesehen haben. Das ist eine deutsche Komödie mit Florian David Fitz, Jessica Schwarz und Henry Hübchen. Und der basiert auf einem gleichnamigen Buch, Jesus liebt mich, nämlich von David Safir aus dem Jahr 2008. Und in der Handlung dieses Films geht es darum, dass Jesus heute in unserer Zeit auf die Erde kommt, um die Apokalypse vorzubereiten. Und er möchte aber nochmal Kontakt mit den Menschen haben, nochmal so sehen, wie die drauf sind und lernt Marie kennen. Und Marie ist eine Anspielung auf die biblische Maria Magdalena. Und daraus entspannt sich dann eine ganz amüsante Komödie, weil Marie sich in Jesus verliebt. Und Jesus liebt ja sowieso jeden, deswegen auch der Titel, Jesus liebt mich. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Und zunächst waren einige Christen erstaunt und haben gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, ich auch. Ich habe gedacht, das klingt ja ganz nach Gotteslästerung. Gehst du mal rein ins Kino und machst dir ein eigenes Bild. Und habe mir dann den Film angeguckt und habe gedacht, nicht schlecht, der ist eigentlich ganz okay. Und mit mir zusammen waren 670.000 Deutsche im Film. Und dieser Film sagt eine ganze Menge darüber aus, was Menschen heute über Gott denken. Und besonders beeindruckend finde ich die Szene, als die Apokalypse losgehen soll, oder sie geht schon los, das ist ja ein längerer Prozess, und kurz nach dem Start der Apokalypse erhält Marie noch mit Gott persönlich ein Meeting. Und das läuft folgendermaßen ab. Gott schmeißt einen Katalog vom Himmel, und ihr kennt dieses Spiel, wo verschiedene Figuren entstehen, und fordert Marie auf, sich eine Gestalt auszusuchen, mit der er ihr begegnen soll. Klingt für Christen logisch, dem lebendigen Gott kann man nicht unter den Augen treten, sonst würde man nicht überleben. Und ihr seht dann schon, das erste ist so ein Elefant und Marie blättert dann den Katalog durch und bleibt bei dem Standardbild hängen in unserer Gesellschaft. Gott wünschte sich als alten, ehrwürdigen Mann mit weißem Haar. Und als Gott dann die Wahl sieht, sagt er, schon wieder, na typisch, also klar, ist ja wieder logisch, dass ich das macht. Und dann hat Gott mit Marie ein Meeting, sie fällt in den Sessel, kriegt von Gott einen Tee angeboten, klingt alles ein bisschen komisch, aber dann entspannt sich ein Dialog zwischen Marie und Gott und Marie klagt Gott an und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, was auf dieser Erde hier abgeht? Kriegst du überhaupt noch mit, was los ist? Guck dir doch mal die Kriege an. Und Gott antwortet darauf, dass er sagt, ich habe die Menschen seinerzeit so gut geschaffen, wie ich konnte, aber die Menschen müssen auch selber klarkommen. Und Marie fragt sich daraufhin, ob Gott überhaupt noch was tun kann für diese Welt. Und dann zeigt ihr Gott in diesem Film, offenbart ihr, es gibt nicht nur eine Welt, es gibt ganz viele Welten und die Erde ist eine Welt davon. Und vor dieser Erdenwelt steht dieser Wecker. Und dieser Wecker klingelt, oder es ist so eine Eieruhr. Das heißt, die Zeit der Erde ist abgelaufen. Und in dem Moment, wo Marie davor steht, klingelt dieser Wecker und die Apokalypse beginnt. Und sie kann es nicht fassen, dass Gott jetzt die Welt vernichtet und unterhält sich weiter mit Gott. Und Gott nimmt den Wecker und packt nochmal 10 Minuten drauf. Und Marie fragt dann, warum machst du das? Und dann sagt Gott, das ist auch wieder sehr witzig, ich glaube an dich. Ja, ich sende dich zurück auf diese Erde. Du musst jetzt entscheiden, ob du Jesus, den du kennengelernt hast, nur für dich haben willst oder ob du ihn freigibst für die ganze Welt. Ein verrückter Film. Ja, ich denke, man kann ihn sich bedenkenlos angucken. Was mir wichtig ist, ist, was Menschen hier über Gott denken. Gott wird als etwas ungewöhnlicher Mann dargestellt, der nicht so ganz genau zu wissen scheint, was auf der Erde abgeht. Auf der anderen Seite wird vermittelt, dass Gott Menschen Verantwortung gegeben hat, die Menschen auch wahrnehmen müssen. Gott glaubt an uns, deswegen verschiebt er die Apokalypse. Und Marie ist diejenige, die sich entscheiden muss, ob sie Jesus für sich alleine haben will oder ob sie ihn mit der ganzen Menschheit teilt, damit Jesus die Menschen retten kann. 2012, was Menschen über den christlichen Gott denken, in einem Kinofilm verarbeitet. Es geht hier allerdings nur um den christlichen Gott. Und das scheint also schon sehr kompliziert zu sein, wie Menschen sich diesen Gott vorstellen. Und es gibt ja nicht nur den christlichen Gott auf dieser Erde. Es gibt andere Götter, Allah, Buddha, es gibt den Hinduismus, es gibt die Naturgötter. Und es gibt auch Menschen, die beschlossen haben, sie glauben gar nicht mehr an einen Gott. Und glauben damit aber auch, nämlich dass es keinen Gott gibt. Wie ist das mit Gott? Wer ist Gott? Was ist Gott? Was glaubst du, wer Gott ist? Wie würdest du die Frage in einer Fotostory, in einem Film verarbeiten, wer Gott heute ist? Das Thema hat Esko schon genannt. Hier sehen wir nochmal die Entscheidung von Marie, Jesus sozusagen loszulassen. Eine Szene nachgestellt wie am See Genezareth. Und die Frage ist, glaubst du, dass Gott der ist, der er sagt? Wer ist Gott? Und das Beste wäre ja, wenn man das jetzt mal alles gründlich prüfen würde. Wenn wir mal alle heiligen Bücher der Welt hier in das Gemeindehaus schleppen würden, uns mit lauter Philosophen treffen würden und mal so richtig der Sache auf den Grund gehen würden und überlegen gemeinsam, welche Religion, welcher Gott ist der wahre Gott, welche Religion ist das Beste. Die Vor- und Nachteile abwägt und man kann das machen. Und Leuten, die ernsthaft auf der Suche sind, denen würde ich sagen, mach das doch mal. Allerdings braucht man dafür echt viel Zeit. Und die haben wir heute Morgen nicht. Und deswegen möchte ich mit euch in die Bibel gucken, weil ich davon überzeugt bin, dass Gottes Wort, die Bibel, der kürzeste, schnellste und beste Weg ist, Gott kennenzulernen. Natürlich ist das einseitig. Aber wir sind ja hier eine Gemeinde, wir sind ja eine Kirche. Und es wäre ja merkwürdig, ja, wenn wir, die überzeugt sind von ihrem Glauben, erst über alles andere reden, ja, und dann erst unsere Meinung sagen. Wir sind ja überzeugt davon, dass Gott, der christliche Gott, der lebendige Gott ist, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Und wenn du heute Morgen hier hingekommen bist, dann sollst du auch das bekommen, wovon wir überzeugt sind. Wir möchten dir sagen, was wir glauben. Oder wir möchten neu lernen, was wir gemeinsam glauben. Wir haben als Gemeinde Christi natürlich nur Gott und Jesus Christus im Programm. Was auch sonst. Deine Meinung musst du dir natürlich selber bilden. Du kannst dir anhören, was Christen glauben heute Morgen, aber was du dann glaubst, das musst du natürlich selber machen. Und deswegen möchte ich darüber predigen, wer der christliche Gott ist, was er sagt und wie er denkt. Und dafür benutze ich nicht einen Film, sondern die Bibel, die Heilige Schrift, weil sie für Christen die Informationsquelle ist, von der wir erfahren, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. In ihr haben Menschen über tausende von Jahren aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Und seit 2000 Jahren leben Menschen schon mit diesem Buch und erfahren, was Gott ihnen zu sagen hat. Die Bibel stellt uns Gott vor. Bevor wir das machen, richtig in die Bibel gucken, möchte ich euch aber zunächst noch mal ein paar persönliche Erkenntnisse über Gott mitteilen. Der Glaube an Gott, der ist ja was zutiefst Persönliches. Das hat ja etwas mit meiner Biografie zu tun, mit meiner Erziehung, mit dem, was ich gehört habe, mit dem, was ich gelesen habe, mit dem, was ich gesehen habe, was mir meine Eltern erzählt haben, in welcher Gemeinde ich gegangen bin, ob ich überhaupt in eine Gemeinde gegangen bin, was ich erlebt habe. Und deswegen möchte ich mit euch drei Punkte von mir persönlich weitergeben, wo ich sage, so habe ich Gott erlebt. Und doch muss ich fragen, wer bin ich, dass ich Gott erklären könnte? Wer bin ich, dass ich Gott erklären könnte? Ich kann von Gott nur in Ansätzen reden. Was wäre das denn für ein armer Gott, den ich erklären könnte? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Wenn ich wüsste, wie Gott funktioniert, wie Gott hundertprozentig ist, wie Gott so drauf ist, wenn ich das wirklich wüsste, dann wäre ich entweder selbst Gott oder es gibt keinen Gott. Weil Gott steht immer höher als der Mensch. Gott steht doch nie auf einer Stufe mit dem Menschen. Ein Gott, der mein Kumpel wäre und auf quasi dessen ich habhaft werde, das wäre doch Käse. Das wäre doch kein Gott. Gott ist nie erklärbar für Menschen, auch nicht für Theologen. Und Bonhoeffer hat das ganz pointiert ausgedrückt, der Mann, der von den Nazis im KZ ermordet wurde. Der hat mal gesagt, in seiner Habilitationsschrift, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Bonhoeffer, Moment, der war doch Christ. Ja, klar. Ja, er wollte damit sagen, ein Gott, den wir als Menschen erklären könnten, den wir irgendwie händeln könnten, den wir irgendwie in ein Bild packen könnten und sagen, das ist er, den gibt es nicht. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Und deswegen kann ich auch heute Morgen Gott nicht komplett erklären. Das geht nicht. Das wird nie gehen. Gott muss man erleben. Gott muss einem begegnen. Gott muss man erfahren. Und ich habe Begegnungen mit Gott gemacht, und drei davon würde ich gerne mit euch teilen. Das erste, und das war eine wirklich tiefgreifende Erlebnis mit Gott, wo ich geheult habe, das war, als ich erkannt habe, dass Gott mich vor der Hölle retten wollte. Gott wollte mich vor der Hölle retten. Diese Erkenntnis hatte ich das erste Mal so richtig tatsächlich als 8-jähriger Junge. Mir wurde durch meine Eltern und durch eine Predigt, die ich gehört habe, klar, Gott liebt mich. Der möchte nicht, dass ich verloren gehe. Der möchte mich retten vor dem Gericht. Und ich habe gedacht, boah, was ein Angebot. Ja, da wäre ich ja blöd, wenn ich das ausschlagen würde. Ne? Außerdem hatte ich auch ein bisschen Angst vor der Hölle. Ich habe verstanden, Jesus Christus ist gekommen. Der ist aus Liebe zu mir am Kreuz gestorben und hat die Strafe auf sich genommen. Und ich fand, das war ein großartiges Angebot und ich habe das angenommen, habe mich sozusagen bekehrt. Und jetzt weiß ich, dass es vielen schwerfällt, zu glauben, dass es eine Hölle gibt oder Gott Menschen sogar in die Hölle schickt. Aber für mich ist es nach wie vor logisch und war es auch damals logisch, Gott will ja das Böse einmal vernichten. Und dafür benutzt er diesen Feuersee. Und jeder, der nicht zu Gott gehört, ist laut Bibel böse. Das hat für mich schon Sinn gemacht. Und ich habe auch erlebt, wie viele Menschen erleben das Böse hier, heute. Wie viele Menschen erleben die Hölle auf Erden? In Kriegsgebieten. Durch Naturkatastrophen einer völlig aus den Fugen geratenen Schöpfung. In dunklen Zimmern, durch Verwandte oder Freunde, im Leiden an schwerer Krankheit. Die Hölle ist für viele Menschen doch schon längst Realität. Die ist doch da, die ist doch unter uns, die Hölle. Und ich bin froh, dass ich weiß, dass es einen Gott gibt, der aus dieser Hölle retten kann. Aus der Hölle auf Erden, aber auch aus der Hölle der Ewigkeit. Das habe ich natürlich als Kind noch nicht so detailliert gedacht, aber in die Hölle wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich bekehrt. Ich habe verstanden, Gott rettet. Gott ist mein Retter und das bedeutet ja auch der Name Jesus, Gott rettet. Meine Erkenntnis. Das Zweite, was ich im Laufe meines Lebens erkannt habe, ist, Gott ist mein guter Vater und ich bin sein Kind. Der Sänger Chris Tomlin, der hat ein Lied geschrieben, haben wir schon mal im 11:45er Gottesdienst gesungen. Und da wird das immer wiederholt. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. Also du bist ein guter, guter Vater, das bist du, das bist du. Und ich bin von dir geliebt, das bin ich, das bin ich. Ich bin Gottes Kind. Das ist mir sowas von wichtig und das finde ich sowas von cool, dass ich Gottes Kind bin. Das ist, wenn ich einen Hammer hier hatte, würde ich den zeigen. Ja? Es ist der Hammer. Und das finden wir durch die ganze Bibel. Ja? Vater unser im Himmel. Ne? Wir dürfen Gott so anreden. Das ist eine Dimension der Beziehung zu Gott. Die findest du oder ich habe die noch nirgendwo in keiner anderen Religion gefunden. Eine Dimension des Zugangs zu Gott, dass Gott mein Vater ist. Finde ich bis heute total beeindruckend. Und das Dritte, das habe ich erst so ab Bibelschule gelernt, ist, dass Gott der ist, der sein Leben mit mir lernt, lebt. Er ist sozusagen Jahwe. Das ist der Ich Bin, der ich bin. Gott ist derjenige, der mit mir durchs Leben geht, der in jeder Situation meines Lebens der ist, der er ist, der sich in jeder Situation meines Lebens meiner annimmt, der sich immer wieder neu erweisen wird. Im jugendlichen Alter, in der Ausbildung, jetzt mit Mitte 40 und auch noch später, da vertraue ich, dass Gott der ist, der er ist, mein ganzes Leben lang. In jeder Situation, in Freude und Leid habe ich das erlebt. In Glück und Trauer habe ich das erlebt. Und das ist so ein bisschen Psalm 23. Ne? Man wandert durchs finstere Tal, dann ist man mal wieder auf einer Höhe und dann deckt Gott einen den Tisch. Gott lebt mit mir mein Leben. Das sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse über Gott. Meine persönlichen. Vielleicht hast du andere gemacht. Und es ist auch nur ein Teil meiner Erkenntnis Gottes. Und dennoch zweifle ich manchmal. Letzte Woche habe ich noch gedacht, echt? Ist das wirklich alles wahr? Warum glauben so viele Leute was anderes? Und ist die Bibel nicht nur ein überliefertes Buch? Solche Fragen kommen mir immer wieder. Und letztendlich bin ich aber immer wieder da zurückgekommen. Ich habe immer den Eindruck, dass Gott mich bei der Stange hält. Dass Gott mich immer wieder zu sich zieht und sagt, guck mal, was ich dir klar gemacht habe, Veit. Ich will dich retten, ich bin guter Vater und ich gehe mit dir durchs Leben. Und bis jetzt, und da bin ich dankbar für, bin ich immer wieder zurückgekommen. Gott holt mich fest. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass vieles von dem, was ich da gesagt habe, in der Bibel steht und die Bibel sozusagen meine Information über Gott unterstützt. Und daher jetzt in aller gebotenen Kürze zu dem, was die Bibel über Gott sagt. Und sie sagt eine ganze Menge. Und das können wir alles gar nicht ergründen. Und deswegen empfehle ich euch, lest die Bibel, lest die Geschichte, die Gott mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen erlebt hat. Jetzt machen wir so ein bisschen Theologie. Ja, es wird teilweise ganz einfach und teilweise wird es ein bisschen herausfordernd. Das Erste ist klar. Wenn wir in die Bibel gucken, dann beansprucht der Gott der Bibel, der christliche Gott oder der jüdisch-christliche Gott, immer die Nummer eins zu sein. Immer. Die absolute Nummer eins. Das erste Gebot lautet in 2. Mose 20, Vers 3. Ich bin der Herr, dein Gott und so weiter. Und dann, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott möchte keine Konkurrenz. Will er nicht. Gott betrachtet sich als den wahren, als den lebendigen Gott. Und deswegen spottet er auch darüber, wenn Menschen sich Götzen machen und sagen, wie viel seid ihr denn drauf? Ihr schmeißt euch da vor so ein Stück Holz nieder, was ihr angemalt habt. Das ist doch eine Witzfigur. Was erwartet ihr denn davon? Oder heute könnte man übertragen, ihr verlasst euch auf euer Geld. Ja, geht's noch? Ja? Das letzte Hemd hat überhaupt keine Taschen. Denkt doch mal nach. Ja, so wäre das vielleicht heute in unserer Zeit. Gott ist die absolute Nummer eins. Er möchte als Nummer eins anerkannt werden. Und dieser Gott, der sucht jetzt die ganze Zeit die Beziehung zu den Menschen. Er sagt im Alten Testament, ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, euren Vätern, die kennt ihr doch. Gott kettet sich quasi an Menschen. Ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Ich bin euer Gott. Gott schließt Bünde mit Menschen, macht Verträge mit Menschen und schließlich sendet er seinen Sohn Jesus Christus und der geht so weit und sagt, ich zeige euch den Vater, das, was wir eben hatten. Und weiter sagt die Bibel aber auch, dass wenn man diese Information nicht hat, wenn man nicht Israelit war oder heute die Bibel hat, dann kann man Gott auch allgemein erkennen, sagt die Bibel. Theologisch nennt man das die allgemeine Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt, jeder Mensch kann Gott ganz allgemein erkennen. Paulus sagt, Gott offenbart sich in der Schöpfung. Und durch die Schöpfung kann jeder Mensch Rückschlüsse ziehen. Wo kommt das alles her? Wer ist der Ursprung von allen? Da muss doch was sein. Das Problem ist, dass man Gott in der Schöpfung nur verschwommen erkennt. Und deswegen schließt der Mensch falsche Rückschlüsse, weil er das, was er sieht, nicht einordnen kann. Er kann zwar erkennen, dass es eine höhere Macht ist, aber er schließt falsche Rückschlüsse. Und deswegen bastelt er sich Götzen oder setzt aufs Material. Und deswegen redet Martin Luther davon, dass Gott außerhalb der Bibel im Grunde genommen verborgen bleibt und redet vom sogenannten verborgenen Gott. Und das ist ja jetzt problematisch. Gott will auf der anderen Seite die Nummer eins im Leben seiner Geschöpfe sein. Er sucht die Beziehung, man kann ihn allgemein erkennen, aber nur verschwommen. Welche Lösung wählt Gott jetzt? Gott schreitet sozusagen fort und wählt nicht eine allgemeine Offenbarung, sondern eine spezielle Offenbarung. Und diese spezielle Offenbarung ist Jesus Christus. Jesus Christus macht Gott erkennbar. Und jetzt kommt tatsächlich Gott ein Stück weit auf Augenhöhe. Er wird in einem Stall geboren, er liegt nackt und bloß im Dreck. Er wächst auf wie ein Mensch, er macht eine Lehre, eine Ausbildung. Er begegnet Jüngern, er macht die Gesellenprüfung oder was es damals gab. Gott wird menschlich und fängt an, unter den Menschen zu wirken. Ist gnädig, ist barmherzig, heilt Menschen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und deswegen schreibt Paulus logischerweise im Brief an die Kolosser, Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters. Er zeigt uns Gott, er zeigt uns Gott in seiner ganzen Dimension, soweit wir sie menschlich erfassen können. Und hier spricht man in der Theologie von der speziellen Offenbarung Gottes. Und das ist die Kernbotschaft der Bibel. Gott offenbart sich menschlich. Gott lässt sich herab, offenbart sich in Niedrigkeit, in Christus. Er begegnet uns auf Augenhöhe. Gott kommt auf die Erde, wird klein. Ihr kennt diese Geschichte, wir haben die schon mal im Weihnachtsgottes gehabt, von diesem Ameisenhaufen, ne? Der da an so einer Lichtung steht, wo jetzt eine Siedlung gebaut wird. Und dann kommt der Chef von der Baufirma und stellt sich vor diesem Ameisenhaufen und brüllt die Ameisen an und die Ameisen interessiert das überhaupt gar nicht. Im Hintergrund sind schon die Bagger und die Ameisen, die hören nichts. Ja, die sehen da verschwommen irgendwas und denken, oh, neue Bäume im Wald. Ja. Und dieser Chef von der Firma, der denkt sich, meine Güte, wie kriegen die Ameisen mit, dass die jetzt hier abbauen müssen, weil wir hier eine Siedlung bauen. Und jetzt kommt das Märchen, ja, aber dieser Vergleich, den Gott macht, dieser Chef der Firma beschließt, ich werde selber zur Ameise. Und dann wird er zur Ameise, krabbelt in den Bau, geht zur Königin und sagt, Leute, ihr habt ein großes Problem, draußen stehen Bagger. Und einige sagen, Bagger, was ist das denn? Ja, wo kommst du denn her? Und andere sagen, könnte was dran sein. Ja, das heißt, dieser Mensch wird zur Ameise, um die Ameisen zu retten. Und so wird Gott, der macht sich klein und niedrig. Und wenn man diese Geschichte hört und wenn man hört, dass Gott im Stall im Dreck geboren ist, dann muss man sagen, was ist das denn für eine abgefahrene Geschichte? Das ist doch fast schon lächerlich. Das ist ja unerhört. Und dann hängt Jesus nackt am Kreuz und verliert auch noch und stirbt. Was soll das? Was soll das? Die Bibel sagt, Gott ist heilig. Gott straft das Böse. Gott will das Böse vernichten, damit es keinen Schaden mehr anrichten kann. Gott will das Böse vernichten, damit es keinen Schaden mehr anrichten kann. Und zwar an den Geschöpfen, an seinen Menschen. Und weil die Menschen böse sind, müsste er eigentlich die Menschen vernichten. Das will er aber nicht. Deswegen schickt er seinen Sohn. Er vernichtet sich sozusagen selber am Kreuz. Er vernichtet sich selber am Kreuz. Nur da bleibt er nicht hängen. Christus hat den Tod besiegt. Und das schreibt dann Paulus weiter. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. So ist Gott, sagt die Bibel. Ich will es nochmal anders ausdrücken, weil es so unfassbar ist. Die Bibel sagt, Menschen können Gott nicht richtig als Gott erkennen. Nur weil Gott sich herablässt, durch Jesus kann man Gott erkennen. Gott wird dabei verletzlich, Gott wird nackt. Ohne dass Gott sich am Kreuz offenbart, würde Gott der verborgene Gott bleiben, den man nicht richtig einordnen kann, den der natürliche Mensch nur unscharf wahrnimmt, wo der natürliche Mensch fragt und denkt, wo ist Gott, warum läuft das hier alles schief, warum gibt es Kriege, warum gibt es Naturkatastrophen, wie greift Gott denn ein, wo der keinen richtigen Zugang hat zu Gott. Im Grunde genommen entdeckt der Mensch Gott pur, den puren Gott und kann ihn nicht fassen. Und deswegen verkleiden Menschen diesen Gott. Sie streichen ihn an, sie machen Götterbilder, damit er irgendwie fassbar wird. Sie verlassen sich auf Material, damit sie irgendwie klarkommen. Sie bilden Kulturen, damit sie ihr Leben bewältigen können. Erst durch Jesus Christus, sagt die Bibel, wird der Gott, der nicht erkennbar, der verborgene Gott oder auch der pure Gott zum offenbarenden Gott. Christus kommt als Mensch und wird erkennbar. Durch seinen Tod wird die Schuld der Welt gesühnt und Gott wird alle Menschen retten. Und ich habe gedacht, komm, wir sind ja hier eine Gemeinde mit hohem Niveau und ich drücke das Ganze jetzt nochmal für alle Fans hoher Theologie. Theologisch, paradox, kompliziert und ein bisschen lateinisch auf. Hier. Ich lese mal vor. Der Heilige. Ja, man könnte sagen, pure Gott. Luther sagt, der nackte Gott, der Deus nudus. Und der damit verborgene Gott, den Gott, den wir nicht erkennen können. Luther sagt, der Deus absconditus. Der zeigt sich in Jesus Christus gnädig verhüllt. Weil Gott als Mensch sich quasi verhüllt in Menschengestalt. Verhüllt, der Deus Velatus. Christus begegnet den Menschen gnädig und barmherzig. Und doch wird er von den Menschen verletzt und ans Kreuz genagelt. Christus wird nackt und klein. Christus nudus. Der Zorn Gottes liegt stellvertretend auf ihm. Römer 5, Vers 8. Und jetzt kommt das Paradoxe. Somit wird Gott im nackten Christus zum nackten Gott und gibt sich selbst hin. Sagt Luther, Deus nudus. Und deswegen, weil Gott dann aufersteht, wird Gott somit zum offenbarenden Gott. Nach Martin Luther und Dan Lee 2012, The Naked Christ. Muss man sich nicht merken. Ja. Aber das macht nochmal deutlich, wie verrückt das ist, was Gott macht. Ganz einfach ausgedrückt, Jesus liebt dich. Ja. Das ist das ganz einfach. Paulus sagt das, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus liebt uns. Total. Er liebt seine Geschöpfe. Er will sie retten. Er will, dass ihnen nichts Böses passiert. Und vielleicht ist es jetzt bei dir soweit. Du glaubst und staunst. Du denkst, was erzählt er da? Ja? Oder du denkst, boah, ist ja Wahnsinn, was Gott sich da ausgedacht hat. Oder du zweifelst auch vielleicht noch. Du glaubst und staunst, dass Jesus dich liebt, dass er dich retten will. Gott ist für dich. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das ist jetzt die Frage, was machst du mit dieser wichtigen Information? Was machst du damit jetzt? Gehst jetzt nach Hause, denkst dir, abgefahrene Predigt, bisschen Latein gelernt. Ja, was machst du damit? 4 Tipps. Das erste ist, suche Gott und er wird sich von dir finden lassen. Wenn du ernsthaft auf der Suche nach Gott bist, und vielleicht bist du deswegen heute Morgen auch gekommen, oder du gehst hier raus und suchst plötzlich Gott, weil du zufällig hier warst. Suche Gott und er verspricht, er wird sich finden lassen. Davon bin ich überzeugt. Aber du musst vielleicht auch deine Bilder über Gott korrigieren. Und Gott wird sich nicht aufdrängen. Er kommt nicht mit einem Rambock durch deine Haustür und sagt, hallo, hier bin ich, sondern er klopft an und fragt, ob ich reinkommen darf. Du musst die Tür aufmachen. Das zweite, sei bereit, die Augen deines Herzens zu öffnen. Die Augen des Herzens. Der natürliche Mensch kann Gott nicht erkennen. Man braucht den Geist Gottes, der uns das Geheimnis Gottes offenbart. Und lass ihn rein, lass den Heiligen Geist in dein Leben. Bitte darum, dass Gott dir deine Schuld vergibt und du den Heiligen Geist bekommst. Und Gott wird dir die Augen öffnen. Das dritte, sei bereit, Gott zu glauben. Glauben ist Vertrauen. Man muss vertrauen. Ohne Glauben, ohne Vertrauen kann man Gott nicht kennenlernen. Geht nicht. Ja, so kann man auch den anderen Menschen nicht wirklich kennenlernen, ohne Glauben und Vertrauen. Das ist etwas, was gefordert ist. Glaube und staune, dass Gott der ist, der er sagt. Und viertens, und das gilt für uns alle, ey, lasst uns unser Leben mit diesem Gott leben. Nächste Woche, heute Abend schon. Wir leben doch mit diesem Gott. Ich grill mit dem heute Abend und guck Deutschland. Ja? Ich weiß zwar nicht, wofür Gott ist, aber ich nehme mal an, wenn er mit mir zusammen grillt, dann, na gut, andere grillen ja auch mit ihm. Ja? Wir sind doch mit Gott unterwegs. Der Heilige Geist wohnt doch in uns. Wir leben mit Gott. Wir erleben ihn als Vater, wir erleben ihn als Retter und wir erleben ihn als denjenigen, der mit uns durch die Woche geht. Es ist doch der Gott, der in deiner Krankheit nächste Woche bei dir ist. Es ist doch der Gott, der mit dir an der Werkbank steht oder mit dir im Stall steht oder mit dir am Herd steht oder mit dir im Meeting sitzt. Gott ist doch mit dir. Er ist doch der Ich Bin, der ich bin. Lebe mit diesem Gott. Mach es dir bewusst. Und es ist nicht nur unser Gott. Es ist der Gott, für den wir auch Zeugen sind. Wir sind Zeugen, wir sind Beweis seiner Existenz. Wir sind lebende Kinder Gottes. Und so wie in diesem Film am Anfang, Jesus liebt dich, wo sich Maria Magdalena oder Marie entscheiden musste, will ich Jesus nur für mich haben oder ist er für die ganze Welt gekommen? So müssen wir uns auch manchmal entscheiden und sagen, ich möchte so leben, dass andere sehen, dass ich ein Kind Gottes bin. Denn Gott ist ja nicht nur für mich da. Gott ist für alle da. Er hat sich allen offenbart und ich bin sein Zeuge. Wir sind seine Kinder und wir können nächste Woche unseren ganz normalen Alltag mit dem lebendigen Gott leben, mit Gott unterwegs sein. Und das dürfen ruhig andere merken. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.